Jetzt öffnet man den Kreis ein wenig, man öffnet ihn ganz, lässt jemanden eintreten, ruft nach jemandem oder tritt sogar selber aus dem Kreis heraus, stürzt nach außen. Allerdings wird der Kreis nicht dort geöffnet, wo die alten Kräfte des Chaos andrängen, sondern an einer anderen Stelle, die vom Kreis selber geschaffen wird.
Ein Zitat von Gilles Deleuze und Félix Guattari, entnommen ihrem Buch 1000 Plateaus, dem zweiten und letzten Band von Kapitalismus und Schizophrenie. Vergangenen Samstag beging Gilles Deleuze Selbstmord, 70-jährig sprang er aus einem Fenster seiner Pariser Wohnung. Es war eine langjährige, quälende Lungenkrankheit, was ihn zu dieser Entscheidung veranlasst haben soll, womöglich sogar eine Verzweiflungstat bei akuter Atemnot. Das Zitat vom Kreis, der zuerst geschaffen wird, um die Kräfte des Chaos abzuwehren, bis er sich selbst wieder an einer Stelle dem Chaos öffnet, handelt von Musik, vom Ritornell, und es ist ein Beispiel dafür, wie die beiden mit Begriffen spielen, sie vorantreiben, in neue Kontexte stellen und dabei das Festgefügte wieder auflösen, in neue Bedeutungen kleiden.
Am Leitfaden eines Liedchens geht man aus dem Haus. Auf den motorischen, gestischen oder klanglichen Linien, die den gewohnten Weg eines Kindes markieren, sprießen oder knospen Irrlinien mit Windungen, Knotungen, Geschwindigkeiten, Bewegungen, Gebärden und verschiedenen Klängen.
1972 war der erste Band von Kapitalismus und Schizophrenie erschienen, der Anti-Ödipus, ein Buch im Gefolge des Mai 68. Die Nachrufe auf Deleuze stilisieren es zum Hauptwerk. Publizistisch war der Anti-Ödipus ein großer Erfolg. Michel Foucault nannte das Buch eine Einführung in das nicht-faschistische Leben. Bei der deutschen Linken blieb der Anti-Ödipus bis heute ein Geheimtipp, wenn überhaupt. Anders dagegen in Italien, wo Teile der radikalen Linke sehr früh Deleuze und Guattari lasen, wurde die politische Praxis mit den Theorien des Anti-Ödipus verknüpft. Im Mittelpunkt stand die Freisetzung der Wünsche, ihre Befreiung war ein wesentlicher Bestandteil des revolutionären Kampfes. Mit der Dogmatik der kommunistischen Partei hatte dies nichts zu tun. Anstatt die Wünsche und das Begehren zu mobilisieren, glaubte diese weiterhin für die Interessen der Arbeiterinnen zuständig zu sein.
Ich lag auf meinem Bett.
Gut, Genosse, du warst müde und hast das Recht, dich auszuruhen.
Stimmt nicht, ich las.
Hast recht, Genosse, du hast gelesen, um deine theoretischen Kenntnisse zu erweitern und dich auf neue Kämpfe vorzubereiten.
Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich habe Diabolik-Comics gelesen.
Deleuze und Guattari sahen den Erfolg ihres Anti-Ödipus allerdings eher skeptisch.
Der Anti-Ödipus war sehr erfolgreich, aber dieser Erfolg wurde von einem noch größeren Scheitern begleitet. Der Anti-Ödipus wollte auf die Verwüstung hinweisen, die Ödipus in der Psychoanalyse, in der Psychiatrie und selbst in der Antipsychiatrie, in der Literaturkritik und im allgemeinen Bild, das man sich vom Denken macht, anrichtet. Wir haben davon geträumt, Ödipus den Garaus zu machen, aber diese Aufgabe war zu groß für uns.
Der Anti-Ödipus versuchte, Kapitalismuskritik und Psychoanalytisches zusammenzudenken. Der Untertitel Kapitalismus und Schizophrenie deutet das bereits an. Freuds Modell vom Es, Ich und Über-Ich, wie es noch immer ganzen Schuljahrgängen eingetrichtert wird, dieses Modell steht im Dienst der Macht. Das arme Ich wird durch das anarchistische, triebhafte Es traktiert und von oben kommt der moralische Zeigefinger der Eltern. So bekanntlich hatte Freud sich die Sache ausgedacht. Deleuze und Guattari sprengen dieses Theater in die Luft. Das Unbewusste, so betonen sie, ist kein von dumpfen Trieben beherrschtes Unterstübchen in der menschlichen Psyche, sondern eine Produktionskraft. Es würde hier zu weit gehen, das noch weiter zu erläutern, nur eines sei noch gesagt. Während die Industrie ständig versucht, ihre Produktionsmöglichkeiten zu erweitern, immer neue Geld-, Waren- oder Arbeiterströme in Gang zu setzen versucht, werden gleichzeitig die Ströme des Unbewussten, die Wunschströme, begrenzt. In der kapitalistischen Produktion wird die Erschließung neuer Möglichkeiten der Wunschproduktion erstickt und kanalisiert. Die neuen industriellen Produktionsmöglichkeiten sollen nicht zu neuen Freiheiten der Menschen werden. Das war 1972. Thank you. Deleuze 1973.
Man kann gewiss nicht sagen, dass der Anti-Ödipus ohne Wissensapparat auskommt. Er ist noch recht akademisch, recht vernünftig und ist nicht die erträumte Popphilosophie oder Popanalyse. Aber frappiert hat mich Folgendes. Dieses Buch finden vor allem diejenigen schwierig, die am meisten Bildung haben, vor allem psychoanalytische Bildung. Sie sagen, was ist das, der organlose Körper? Was bedeutet das? Wunschmaschinen?
Sieben Jahre später schreiben Deleuze und Guattari im Vorwort zur italienischen Ausgabe von 1000 Plateaus Folgendes.
1000 Plateaus hat uns dagegen, zumindest uns, trotz seines scheinbaren Misserfolgs einen Schritt weitergebracht und uns unbekannte und von Ödipus unberührte Gebiete entdecken lassen, die der Anti-Ödipus nur von Ferne sehen konnte, ohne in sie vorzudringen.
1000 Plateaus besteht aus 15 Kapiteln zu unterschiedlichsten Bereichen. Musik, Geografie, Linguistik, Literatur und ein letztes Mal Psychoanalyse und vieles mehr.
Mikropolitik, Nomadologie und so weiter.
Das Buch kommt weitgehend ohne einen akademischen Wissensapparat aus. Es entwickelt seine Begriffe selbst. Bereits mit dem Anti-Ödipus hatten die beiden eine völlig neue Begriffswelt entwickelt. Ein Unternehmen, das nun in den 1000 Plateaus noch weiter getrieben wird.
Kriegsmaschine, organloser Körper, Wunschmaschine, glatter und gekerbter Raum, Ritornell, Rhizom, Mikropolitik, Nomadologie.
Man wird beim Lesen nie alles verstehen, aber das macht nichts. Schließlich geht es um mannigfaltige Ströme und es geht darum, Beziehungen zu knüpfen. Wer dies in den Dienst einer klaren, festgefügten Sprache stellen will, macht die Sache berechenbar und liefert sie damit der Macht aus.
Jedes Plateau kann von jeder Stelle aus gelesen und mit jedem anderen in Beziehung gesetzt werden.
Das Lesen wird nicht mehr durch ein vorgefasstes Denken diszipliniert.
Jeden Morgen nach dem Aufstehen hat sich jeder von uns gefragt, welche Plateaus er sich vornehmen würde, um hier 5 oder dort 10 Zeilen zu schreiben. Wir haben halluzinatorische Experimente gemacht, wir haben beobachtet, wie Linien ein Plateau verlassen haben, um wie Ameisenkolonien zu einem anderen weiterzuziehen.
Gerade dieses Konzept des Vagabundierens zwischen verschiedensten Zuständen und Möglichkeiten ist hochgradig politisch. Philosophieren, hat Deleuze einmal gesagt, besteht darin, Begriffe zu bearbeiten, wie man Holz bearbeitet, und dabei immer neue zu produzieren, die auf wirkliche Probleme antworten können.
Selbstmord!
Kriegsmaschine, organloser Körper, Wunschmaschine, glatter und gekerbter.
Bewegung und Werden ist das Entscheidende. Deleuze liebte aus diesem Grund auch das Kino, insbesondere die Filme von Jean-Luc Godard. Und er hat 2 ausführliche Theoriebücher über das Kino geschrieben.
Es stimmt, die Philosophen haben sich wenig um den Film gekümmert, selbst wenn sie ins Kino gingen. Und doch gibt es eine Koinzidenz, denn der Film taucht zum gleichen Zeitpunkt auf, wo die Philosophie sich bemüht, die Bewegung zu denken.
Vor 2 Jahren starb Félix Guattari. Vergangenen Samstag stürzte sich Gilles Deleuze, 70-jährig, aus einem Fenster seiner Pariser Wohnung.
Warum wir unseren Namen beibehalten haben? Aus Gewohnheit, aus bloßer Gewohnheit. Um auch uns selbst unkenntlich zu machen. Nicht um uns selbst zu verbergen, sondern das, was uns handeln, fühlen oder denken lässt. Und außerdem, weil es angenehm ist, wie jedermann zu reden und zu sagen, die Sonne geht auf, wo doch jeder weiß, dass es nur eine Redensart ist. Nicht um dabei an einen Punkt zu kommen, in dem man nicht mehr ich sagt, sondern dahin, wo es belanglos wird, ob man ich sagt oder nicht. Wir sind nicht mehr wir selbst. Jeder wird das Seine erkennen. Wir sind unterstützt, angeregt und mehr geworden.
Am Samstag vergangene Woche ist Gilles Deleuze gestorben. Wir haben es schon gehört und es war auch schon öfter Thema hier auf Radio Dreieckland. Hier statt einer Presseschau gibt es jetzt einen kleinen Abschnitt aus einem Aufsatz von Félix Guattari, der ebenfalls vor 3 Jahren gestorben ist. Nämlich Grabmal für einen Ödipus. Es ist erstmals erschienen in La Révolution Moléculaire 1977. Jetzt wieder erschienen, dieses Jahr in einem Band aus dem Merve Verlag. Henning Schmidtgen hat ihn herausgegeben. Es geht um Ästhetik und Maschinismus, Texte zu und von Félix Guattari im Merve Verlag Berlin. Ich lese die letzte Seite. Eine geheime Verbundenheit mit allen, die sich dagegen weigern, dass der Tod etwas ist, das ihnen von außen zustößt. Für sich selbst mit der Trauer arbeiten, wie ein Pianist, der seine Tonleitern übt. Ein Tod, um das Schlimmste zu vermeiden. Ein Tod, der wirklich aus uns selbst kommen würde. Aber der andere Tod, der, zu dem man nichts sagen kann, der jeder Festlegung entgeht, der Tod, der alles in die Flucht treibt. 2 Selbstmordstrategien. Die paranoid-familialistische von Werther und die schizoinzestuöse von Kleist. Auf der einen Seite ein menschlicher und signifikanter Tod. Mama, du verstehst, ich konnte so nicht mehr. Ich habe dich verstanden, mein Sohn. Ich habe sie verstanden, Herr General. Man hat sich gegenseitig verstanden. Der Tod mit einem Augenzwinkern, der elende Tod. Und auf der anderen Seite ein stolzer Tod. Das kontemplative Abdriften, das oder etwas anderes, bis ins Unendliche, eine versehentliche Auflösung. Das signifikante Bild, um zu überzeugen, um den tödlichen Akt in Szene zu setzen, trocknet die Tränen. Schluss mit der Komödie. Das signifikante Bild hängt sich an den figuralen Tod, an den Unsinnstod des Begehrens. Anfangs war es vielleicht nur ein Spiel, ein Schwindel. Mach mir Angst. Aber es verfängt sich in der maschinischen Kette, zersplittert, bekommt Risse. Der bildhafte Tod öffnet sich also auf das deterritorialisierteste Begehren. Bei jedem Bruch ein anderer rebellischer Tod. Schert euch zum Teufel mit eurem Mama, Papa. Sofern ich selbst davon durchtränkt bin, liefere ich mich dem Holocaust aus. Das unentscheidbare Entscheiden. Sich einreihen unter die Selbstmörder durch die Gesellschaft. Sich weigern, in der Mühle mitzulaufen. Genau an dem Punkt, wo sie politisch nicht mehr zu ertragen ist. Sterben, um die letzte mögliche Fluchtlinie auszulöschen. Und auch, damit der Sozius sein Fett abkriegt. Seine billigen Tricks für das Sein zum Tode, seine Sozialdienste für das Dasein zum Rande, seine Eros-Thanatos-Cocktails. Der letztmögliche Reflex auf die Raureifbilder der Erwartung, der unerträgliche Riss, letztlich der diamantene Tod des namenlosen Begehrens.